Hallo liebe VfL-Fans, wir sind zurück aus der Podcast-Sommerpause und starten in unsere Folge Nummer 4 vom Mein VfL-Podcast. Mit dabei ist mein geschätzter Moderationskollege, der sympathischste Holländer hier in Bochum seit Gert-Jan Verbeek. Hallo Jan.
Hallo Daniel, auch von mir hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Ich freue mich auf diese Folge. Wir haben wieder einen tollen Gast. Daniel, sag uns doch mal, wen wir heute dabei haben.
Mache ich sehr gerne, Jan. Ich muss das eben klarstellen, also dieses Verbeek-Ding, das war natürlich sehr lieb gemeint, denn ich bin immer ganz gut mit ihm klargekommen. Ich habe nämlich nie einen Einlauf von ihm verpasst bekommen. Ob das auf unseren Gast heute auch zutrifft, das werden wir jetzt mal hören. Bei uns ist nämlich Recep Kuşutani, Leistungsdiagnostiker unserer Profis. Hallo Reggie.
Hallo zusammen.
Hi, grüß dich.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Das letzte Mal haben wir dich ein bisschen intensiver gesehen, das war eigentlich im Trainingslager. Und zwar bist du da beim Staff-Duell zusammen mit Lukas Kern ziemlich untergegangen. Hast du dich davon erholt?
Nächstes Thema.
Nein.
Es war, wir wollten die Jungs auch mal gewinnen lassen.
Ja, also, ja, jetzt ist auch besser für den Kopf.
Ja, ja, genau. Ja. Motivation.
Vorbereitung, gutes Gefühl ist immer wichtig.
Ja, ja, genau.
Apropos gutes Gefühl, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Reggie, wir wissen, du bist fleißiger Hörer unseres Podcasts, deswegen weißt du ja auch, was kommt.
Ja, sag mal schnell.
Sag mal schnell. Wir haben 10 kurze, knackige Fragen an dich, womit wir starten. Und die erste ist Südschwarzwald oder Ruhrpott?
Ruhrpott.
Rotwein oder Weißwein?
Rotwein.
Rotwein oder Fiege?
Rotwein.
Tablet oder Smartphone?
Tablet.
Flutlicht oder Flutlichtblau?
Flutlichtblau.
Wie ist dein Ruhepuls?
52.
Und wie ist dein Puls bei einem VfL-Spiel?
Wahrscheinlich das Dreifache.
Lieber Abräumer vor der Abwehr oder Knipser im Sturm?
Ganz klar Knipser.
Sehr gut. Vorbereitung oder Ligabetrieb?
Ligabetrieb.
Leistungstests oder 11 gegen 11?
11 gegen 11.
Ah, alles klar. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gehört, hier Leistungstest, Puls und so weiter. Was das genau mit deiner Arbeit zu tun hat, das werden wir natürlich im weiteren Verlauf von dir hören. Wenn du allerdings jemandem da außen erklären musst, was denn dein Job hier ist, also wenn den Jan das einer fragt, dann sagt er, ich mache da Instagram beim VfL. Wenn dich aber einer fragt, Leistungsdiagnostiker, wenn du das mal so in ein, zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie würden die aussehen?
Ja, ist schwierig in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, weil da eine ganze Menge dazugehört. Ich versuche es trotzdem. Leistungsdiagnostik ist letztendlich also es steckt ja im Wort drin, Leistung zu diagnostizieren. Dazu gehört unter anderem die tägliche Trainingsbelastung der Spieler, also Belastungssteuerung, Stichwort Belastungssteuerung. Dazu gehört aber auch die traditionelle Leistungsdiagnostik, die man eben zu Beginn der Vorbereitung macht, ob das jetzt Sprungdiagnostik, Schnelligkeitsdiagnostik oder Ausdauerdiagnostik ist. Das wiederum dazu führt, dass man gewisse Spielerprofile erstellt, ein Stärken- und Schwächenprofil für die Spieler erstellt, um letztendlich dann auch an den Stärken bzw. Schwächen arbeiten zu können. Nicht nur ich, sondern auch letztendlich der Athletiktrainer, der Reha-Trainer, das Training an sich selbst dann letztendlich auch. Ja, und dazu des Weiteren kommt noch hinzu, dass diese Datenanalyse letztendlich eine immer mehr große Rolle spielt im Fußball und bei uns letztendlich auch schon seit Jahren vorhanden ist und wir dann letztendlich auch in enger Zusammenarbeit mit der Videoanalyse, mit dem Nick, da versuchen letztendlich eine Spielvor- und Nachbereitung quantitativ als auch qualitativ herzustellen.
Das waren jetzt 2 bis 3 sehr lange Sätze.
Ja, genau. Das war die kurze Ausführung. Ja, okay, alles klar. Ich habe da was gehört, Sprungdiagnostik, so Ausdauerdiagnostik, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was so mit Laktattest, also diese Läufe, die man da am Anfang so kennt, von der Vorbereitung zu tun. Was ist denn die Sprungdiagnostik?
Sprungdiagnostik, es gibt halt unterschiedliche Sprünge, die Spieler absolvieren. Zum Beispiel einen Squat-Jump, wo man eben die Maximalkraft ermitteln kann. Unter anderem oder ein Counter-Movement-Jump, wo die Explosivkraft ermittelt wird, genauso wie ein Drop-Jump, den wir auch machen, wo dann die Reaktivkraft ermittelt wird. Und das in Verbindung oder in Zusammenhang mit der linearen Schnelligkeit kann man dann eben dann Korrelationen herstellen und sagen, okay, ein Spieler müsste jetzt viel mehr im Reaktivkrafttraining arbeiten oder im Maximalkraft zum Beispiel, ja.
Mhm. Ich würde sagen, da wir gerade die Vorbereitung abgeschlossen haben, am Samstag stand ja schon das erste Pflichtspiel im Pokal an. Die Vorbereitung ist damit beendet. Ist das für dich die Phase in der Saison, wo du am meisten zu tun hast, oder ist es eigentlich wie jede Woche eigentlich?
Am meisten würde ich nicht sagen, es ist einfach anders verteilt. Mhm. Wie gerade schon angesprochen, stehen die Leistungstests irgendwo im Vordergrund in den ersten Tagen. Beginnend mit der sportmedizinischen Untersuchung an der Ruhr-Universität Bochum, an der Sportfakultät, die dann letztendlich auch irgendwo organisiert und durchgeführt werden muss. Dann unsere eigene Leistungsdiagnostik, wie gerade schon angesprochen, mit der Sprungdiagnostik oder Ausdauerdiagnostik, die dann eben analysiert werden muss, schnellstmöglich. Und letztendlich auch die Testspiele eine große Rolle spielen, weil wir mit einem Herzfrequenz- und GPS-Sensor trainieren.
Das ist dieses rote Ding, was man dann
hier mit da mal sieht. Ne? Der rote Pulsgurt, genau. Wo ein Sensor draufkommt und die Spieler eben letztendlich jeden Tag damit trainieren und auch bei den Testspielen dann tragen, weil uns das eben letztendlich aufschlussreiche Daten liefern und Referenzwerte liefern, die eben für das Training dann auch wichtig sind.
Aber nur bei den Testspielen ist richtig, ne? In dem Ligabetrieb ist das, glaube ich, nicht erlaubt?
Doch, das ist erlaubt. Sogar schon seit 3 oder 4 Jahren ist das erlaubt. Wir haben das auch angemeldet und wir haben auch einen Spieler bei uns, der da mitspielt seit letzter Saison, seit Beginn Rückrunde. Spielt unser Torwart damit. Der kam freiwillig auf mich zu und hat gefragt, ob er das machen darf, von der DFL aus. Und ich finde das auch cool, dass er da mitspielt. Mal schauen, ob das noch weitere Spieler hinzukommen. Aber wir wollen das natürlich jetzt nicht verpflichtend machen.
Okay, das ist also, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich würde gerne meine ganzen Werte so aus dem Spiel haben, dann ist das in Ordnung. Aber ihr schreibt das jetzt nicht vor, ihr müsst jetzt alle
dieses Teil. Nein, zumal wir ja auch die Laufwerte, Sprintwerte und so weiter und so fort ja auch von der DFL bekommen. Die sind zwar nicht über GPS und auch schon gar nicht Herzfrequenz basierend, aber durch Videotracking. Das heißt, es gibt trotzdem Daten, die natürlich auch immer sehr interessant sind für die Spieler auch.
Okay, also da kommt dann zum Beispiel so ein Sprintwert wie von Gerrit Holtmann.
Ganz genau.
Ist wahrscheinlich ein beliebter Wert, ne? Gerade bei unseren Top-Sprintern. Oder ich meine, wir haben ja ein paar schnelle Jungs da im Kader, ne?
Ja, ich habe ja leider, muss man sagen, die meisten Spiele letzte Saison zu Hause anschauen müssen. Also nicht nur die Auswärtsspiele, sondern auch die Heimspiele. Und wenn man sich dann zurückerinnert und gegen Ende des Spiels da immer diese Statistik aufgezeigt wird, die schnellsten Spieler, dann waren wir, glaube ich, schon immer ganz gut dabei in diesem Spiel. Und wir waren aber insgesamt auch eine sprintstarke Mannschaft letzte Saison, muss man sagen.
Ist ja jetzt auch noch ein bisschen Tempo dazugekommen, ne? Wenn wir uns mal an Jimmy und wie Ajay da nach seiner Einwechslung jetzt erinnern. Wer ist denn bisher so von den Werten der Top-Sprinter? Kannst du das sagen?
Wir haben einige, wie du schon angedeutet hast. Wir haben natürlich mit den beiden Innenverteidigern, Maxim Leitsch und Amel Bella-Kotschab, da sehr, sehr schnelle Spieler, die locker unter 4 Sekunden laufen auf 30 Meter. Genauso ein Gerrit Holtmann, ein Jimmy. Aber auch noch so ein, zwei Überraschungen, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick drauf kommen würde, aber die behalte ich erstmal für mich.
Echt? Wir wollen die Gegner ja auch noch irgendwie überraschen.
Ja, gut, wir müssen ja nicht alles präsentieren, ist schon richtig.
Genau. Lass uns ein bisschen tiefgreifender noch in deine Arbeit reinschauen. Du hast schon so ein paar Stichpunkte genannt. Wie sieht denn überhaupt so ein typischer Arbeitstag für dich aus, wenn du jetzt morgens, du bist ja, glaube ich, immer relativ zeitig am Gelände, kommst morgens ins Büro, was machst du dann als erstes? Guckst du dir die Daten vom Tag davor an oder wie sieht's aus?
Nein, im Prinzip haben wir am Anfang der Woche eine kurze Besprechung mit dem Trainer, wie die nächsten Tage verlaufen sollten bis zum nächsten Spiel. Und die tägliche Arbeit oder der tägliche Ablauf ist so, dass ich ins Büro komme und dann schon mal die Tagestestung vorbereite. Die Jungs müssen jeden Tag eine Testung absolvieren und uns ein paar Daten aufschreiben, die ich dann eben sofort auch analysieren kann und Auffälligkeiten dann in der anschließenden Trainerbesprechung mitteilen kann.
Was sind das dann so für Daten, die da kommen? Ich glaube, irgendwie was mit Schlaf, ne?
Die Spieler tragen ein, wie lange die geschlafen haben, wie sie sich körperlich fühlen, wie die Schlafqualität zum Beispiel war, wie sie sich mental fühlen. Und dazu kommen dann eben noch ein paar Tests, die sie durchführen, um letztendlich dann in 3 Bereichen aussagekräftige Werte zu bekommen, im muskulären Bereich, im hormonellen Bereich oder im Muskel-Skelett-System. Und dementsprechend können wir dann schnell reagieren und sagen, okay, die Werte heute sind nicht so gut im Vergleich zu den letzten Tagen davor. Das ist ganz klassisch auch mit einem farblicher Darstellung dargelegt, sodass man das schnell sehen kann, okay, heute müssen wir denen vielleicht ein anderes Aufwärmprogramm geben oder vielleicht aus einer Übung sogar rausnehmen, damit im muskulären Bereich zum Beispiel das nicht noch schlimmer wird. Mhm. So, also letztendlich dient das der Verletzungsprävention. Und wenn das geregelt ist, dann geht es in die Trainingsbesprechung, da wird dann der Inhalt besprochen und dann geht es raus, wo ich das Training dann live mitverfolge auf dem Tablet und letztendlich Auffälligkeiten direkt dem Trainerteam mitteilen kann oder dem einzelnen Spieler oder auch bei Rückfragen dann direkt an den Trainer oder das Trainerteam zur Verfügung bereitstehe. Anschließend frage ich die Spieler noch ab, wie sie das Training empfunden haben. Das ist auch uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Spieler damit einbeziehen, weil das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch ein Gefühl bekommt von den Spielern, so wie war die Intensität. Ich meine, wir als Trainerteam können ja schon was vorhaben oder vorschreiben, aber letztendlich wollen wir auch wissen, so wie die Spieler das empfunden haben. Und dieser Dialog mit den Spielern ist auch unheimlich wichtig, weil Daten liefern schon vieles, aber nicht alles. Da kriegt man dann durch so ein kurzes Gespräch mit dem Spieler doch vielleicht das eine oder andere doch noch mehr heraus. Ja, anschließend wird das analysiert, in einem Bericht zusammengetragen, das ich dann letztendlich dem Trainerteam zur Verfügung stelle und sage, wie hoch die Trainingsbelastung war, wie der einzelne Spieler, ob er überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, wie viel die im Training gelaufen sind, gesprintet sind, wie schnell die waren. Und bei Auffälligkeiten eben dann darauf aufmerksam machen, dass wir das am nächsten Tag möglicherweise oder womöglich dann korrigieren bzw. anders belasten, den einzelnen Spieler. Hm.
Mir ist das im Trainingslager aufgefallen, dass du nach den Einheiten dann immer so den Spielern zurufen hast, sag mal eine Zahl irgendwie, das ist dann irgendwie von 1 bis 10 oder sowas. Ja, und die sagen dann, ja, heute war eine 6. Das heißt also, hab mich gut gefühlt. Aber geht besser,
oder? Ja, das ist eine ganz einfache Skala von sehr leicht bis maximal anstrengend. Und eine 6 ist, glaube ich, eine fordernde Einheit in dem Fall. Mhm. Also dann kann man das gut gegenüberstellen, was letztendlich das System an sich, welches wir benutzen, rausspuckt und wie die Spieler das tatsächlich dann auch empfunden
haben. Ja, man hat ja bei dir auch gemerkt, dass du eigentlich die Zahl meistens schon wusstest, die dir jetzt gleich zurufen wird. Also das ist dann wahrscheinlich, weil du natürlich jeden Tag so mit den Spielern zu tun hast und das schon ganz gut einschätzen kannst.
Ne? Ja, diese Erfahrung spielt dann eine ganz große Rolle. Wir wissen auch am Anfang der Woche, wie die Belastung an jedem Tag aussehen muss. Das hat sich auch sehr, sehr gut eingespielt in den letzten Jahren, sodass wir da letztendlich immer wissen, was an dem Tag passieren soll oder passiert. Und dementsprechend weiß ich auch meistens, was die Spieler auch dann schon ungefähr angeben werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass man eben draußen live mit dabei ist, um letztendlich auch diesen Eindruck mitzubekommen, weil... Wie gesagt, sich die Daten anzuschauen, ist jetzt nicht unbedingt zielführend, sage ich mal. Mhm.
Du hast es schon ein bisschen angesprochen mit dem individuellen Belastungsprogramm. Das gilt dann aber auch wirklich für jeden Tag. Also wenn jetzt Spieler X heute kommt und sagt, irgendwie fühle ich mich heute nicht so gut, dann bist du am Ende der entscheidet, natürlich mit dem Trainerteam, okay, dann machst du heute mal ein bisschen weniger oder so, ne?
Ja, wir entscheiden das natürlich immer alle zusammen und dabei berücksichtigen wir den Zeitpunkt. Also wenn jetzt heute einer kommt und sagt, der fühlt sich nicht gut, dann müssen wir den nicht unbedingt rausnehmen, weil wir noch ein paar Tage haben bis zum Spiel. Das heißt, das entscheiden wir immer zusammen. Und dann ist das auch nie so, dass wir den, also ganz selten muss man sagen, dass wir den komplett rausnehmen, sondern das ist dann eher so, dass man den aus gewissen Übungen oder Teilbereichen dann rausnimmt. Und er trotzdem dann eine Intensität irgendwo bekommt.
Mhm. Und ist es so, dass man dann, also nach dem Spiel geht es ja komplett runter mit der Belastung erstmal wahrscheinlich, so wie gestern zum Beispiel war nach dem Spiel nur für die, die nicht gespielt haben oder nicht viel gespielt haben, richtiges Training. Und danach geht es dann aber kontinuierlich ein bisschen weiter hoch. Oder gibt es dann irgendwie zur Mitte der Woche eine krasse Einheit und dann wieder ein bisschen weniger?
Ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen das bildlich vorstellt, hast du ja am Samstag in dem Fall oder häufiger am Samstag jetzt die maximale Belastung. Und wenn man jetzt von 100% ausgeht, dann ist das eben das Spiel. Und wir versuchen das letztendlich einmal die Woche zu erreichen, diese 100%. Also da versuchen wir schon an die 90-100% ranzukommen. Und letztendlich dann, also wir haben da wirklich ganz klare Parameter, wo wir sagen so, okay, einen Tag vor dem Spiel sollten wir nicht über diesen Wert kommen, zwei Tage vor dem Spiel sollten wir nicht über diesen Wert kommen. Mhm. Und sind da, wie gesagt, in den letzten, vor allem letzte Saison sehr, sehr gut damit gefahren, aber auch davor schon, auch wenn man die Verletzungsstatistik sich anschaut, da war jetzt sehr, sehr wenig, was nicht mit durch den Körperkontakt oder sowas passiert ist.
Du hast gerade schon Manuel Riemann angesprochen, der ja beim Spiel an seinen Daten interessiert ist. Gibt es andere Spieler, die sehr oft auf dich zukommen und wissen wollen, hey, wie ist denn heute so Herzfrequenz gewesen, in welchem Bereich lag ich? Gibt es da einen Kollegen?
Es gibt Spieler, die das fast täglich machen. Zum Beispiel Daniel Suarez ist da immer sehr interessiert und möchte wissen, wie seine Belastung war und ob das okay war. Es gibt auch andere Spieler, die dann sporadisch mal kommen oder halt auch andersrum, dass ich dann mal zu den Spielern hingehe, wenn mir halt irgendwas auffällt. Aber die interessieren sich schon dafür, wie viel die jetzt gelaufen sind, wie viel die gesprintet sind. Vor allem, wenn wir auch diese im Schnelligkeitstraining haben, wo dann die Maximalgeschwindigkeit immer interessant ist. Ja. Da wollen wir natürlich wissen, wie schnell die waren. Und,
ist das so ein richtiges Battle zwischen den Jungs? Gerade dieser Schnelligkeitswert ist wahrscheinlich der interessanteste für die, oder?
Ja, also es gibt schon ein paar Spieler, die ärgern sich schon so, wenn dann der Mitspieler dann irgendwie öfter gesprintet ist. Geben sie natürlich nicht so gerne zu, aber man merkt das schon. Aber ist auch gut, so letztendlich ist ja Konkurrenz belebt das Geschäft.
Auf jeden Fall. Und die Jungs, die da nicht so oft zu dir kommen, die vertrauen dir wahrscheinlich blind und sagen, ja, der Reggie, der hat alles im Blick, Herr der Zahlen.
Oder die wollen das nicht hören.
Eine Frage dazu zum Thema Schnelligkeit. Im Spiel war es dann ja irgendwie 36,5 oder so. Ihr macht ja einmal in der Woche dieses Training mit den Bändern im Sprint. Wie schnell sind die Jungs denn da?
Ich sage immer 35 km/h schaffen auch diejenigen, die normalerweise nicht so schnell sind. Wir haben aber auch schon 42 km/h erreicht. Krass. Aber im Schnitt ist das so bei 38, 39 km/h.
Okay. Also zur Vorstellung für diejenigen, die jetzt zuhören, da läuft einer vor und ist eingespannt in so ein Gummiband und dann wird man quasi hinterhergezogen. So.
Genau, man wartet dann, wir haben gewisse Abstände vorbereitet, natürlich auch differenziert und individuell an die Spieler angepasst und dann wartet man hinten und dann wird man letztendlich gezogen und muss schneller laufen, als man eigentlich kann, so ähnlich wie beim Bergablauf, nur dass es nicht so in die Knie geht.
Wir sind bei knapp 18:48 angekommen, Reggie, und das bedeutet, wir haben einen kleinen Einwurf. Erzähl uns doch bitte einmal schnell und aus der Hüfte geschossen, was ist dein schönster VfL-Moment, seit du hier bist?
Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so schwierig, der liegt auch nicht so weit zurück. Das war natürlich jetzt die Meisterschaft, letzte Saison, schießt einem sofort in den Kopf. Ich habe auch mit der Frage gerechnet und habe mal so überlegt und es gab aber trotzdem auch einen schönen Moment, als wir vor ein paar Jahren zu Hause, ich glaube am drittletzten Spieltag gegen Dresden, den Klassenerhalt fix gemacht haben, wo der Görkem Saglam letztendlich das 3 oder 4-2 macht. 4-2 macht, den ich natürlich aus der Jugend noch kannte und wir dann so irgendwie gemeinsam so da hoch sind. Es war dann auch nochmal so sehr, sehr emotional, weil da fällt einem schon eine riesengroße Last ab, vor allem wenn dann irgendwie so ein Jugendspieler letztendlich das auch macht. Aber letztendlich nicht zu vergleichen mit dem letzten Spiel hier gegen Sandhausen, wo wir alle hier waren und davor auch schon die zwei Wochen zusammen in Hotelquarantäne mussten. Und das war schon sehr, sehr, sehr geil.
Eindeutig, ich glaube, das können wir bestätigen. Ja. Das ist schön, du hast gerade schon unseren Nachwuchsbereich, also unser Talentwerk angesprochen. Wir wollen natürlich so ein bisschen deinen Weg hierhin zum VfL beleuchten. Du hast damals an der Ruhr-Uni studiert, Sportwissenschaft.
Richtig.
Wann ging es da los?
2007 habe ich in Bochum angefangen und wollte eigentlich nur ein Semester hier bleiben und dann wieder zurück. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwarzwald, beziehungsweise seit dem 10. Lebensjahr wohne ich im Schwarzwald und hat sich dann so ergeben, nach Bochum zu gehen und zu studieren. Und war natürlich da verwurzelt, familiär, aber auch fußballtechnisch Und bin dann auch das erste Semester wirklich immer hin und her gependelt. Bin dann jedes Wochenende da runtergefahren, um spielen zu können. Und wollte nach dem ersten Semester zurück nach Freiburg und da quasi weiter zu studieren. Aber ja, es hat sich alles anders entwickelt und jetzt bin ich nur...
Wie so oft im Leben. Ja, das heißt, genau. Du hast in Bochum einen Studienplatz bekommen, in Freiburg nicht und deshalb bist du hier hochgekommen.
Genau.
Ja, man muss auch
ja
mal
es war nicht nur Bochum, das waren, ich glaube, sogar Mainz und nochmal eine Stelle, eine Uni, die eine Zusage gegeben hat, aber irgendwas hat damals dann für Bochum gesprochen und letztendlich... auch gut so.
Aber ich glaube, wir haben ja auch sehr viele Kollegen an der RUB. Schönen Gruß darüber. Ich glaube, Sport in Bochum ist auch so neben Köln, glaube ich, ganz gut angesehen, ne? Was der Studienbereich hier.
Auf jeden Fall. Also die Sportfakultät vor allem, aber auch die Ruhr-Universität selbst, die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Damals, als ich da angefangen habe, da muss man ja so eine Sporteingangsprüfung machen oder Eignungsprüfung. Und die habe ich in Freiburg gemacht. Die wurde angerechnet hier in Bochum. Und heute ist es so, dass du nur von Köln angerechnet bekommst. Also du kannst entweder in Bochum direkt oder in Köln. So.
Okay.
Also mehr geht nicht.
Das ist ja dieser Test, wo man sich nur einen Ausrutscher erlauben darf?
Ich weiß nicht, ich hatte keinen.
Also. Ja, natürlich.
Also kannst du auch Bodentouren und schwimmen, alles?
Ich muss sagen, dafür habe ich aber auch lange trainiert gehabt, um für diese Eignungsprüfung dann eben das Minimum zu erreichen. Später habe ich das aber nicht belegt. Bodentouren schwimmen mussten wir. War aber auch mein Endgegner, muss ich sagen.
Aber gepackt, sehr schön.
Ja,
ja. Ja, super. Also du hast gesagt, ein Semester eigentlich geplant, dann bist du aber doch hier geblieben. Was waren denn die Gründe? Hat dir das Studium so schön gefallen? War die Umgebung top? Hast du jemanden kennengelernt? Was waren denn die Gründe hier?
Ja, eigentlich ganz einfach. Wir hatten, ich war im Fußballkurs und es hat eine Fußball-Uni-Mannschaft gegeben, in der ich dann schnell dazugehört habe und wir in dem Jahr dann deutscher Meister geworden sind der Universitäten. Und der deutsche Meister vertritt im darauffolgenden Jahr Deutschland quasi bei der Europameisterschaft der Universitäten. Und die war in Kiew und es hat sich dann alles super ergeben, dass es mit Freiburg nicht wirklich geklappt hat. Ich den Fußball im Schwarzwald dann letztendlich auch sein lassen konnte und ich natürlich sehr, sehr gerne da mitgefahren bin auch zur Europameisterschaft. Das lässt man sich natürlich nicht entgehen, aber auch Freundschaften sich entwickelt haben, die bis heute noch bestehen. Und ja, so hat sich das dann das zweite Semester und das dritte und so weiter und so fort ergeben.
Dann kommt man nicht mehr weg hier, genau. Aus dieser wunderschönen Stadt.
Das heißt, der Fußball, Entschuldigung.
Ja, zudem ja dann auch mit dem VfL recht früh begonnen habe, habe dann schnell gemerkt, okay, Fußball selber zu spielen ist schwierig neben dem Studium und dem Nebenjob, den man hat und so weiter. Vor allem, weil man auch irgendwann sagt, okay, wo will man hin? Und dann hat sich das mit dem VfL Bochum ergeben, hier anfangen zu können, als Co-Trainer damals noch in der U12. Und dann kam das hinzu und irgendwann kam dann noch meine jetzige Frau dazu und dann war damit alles...
Das sind genug Argumente, um hier zu bleiben, definitiv.
Ich bin
definitiv.
Auch froh darüber. Ja.
Wann ging es denn hier beim VfL los? Also 2007 ging es mit dem Studium los, hattest du gesagt?
Ja, 2010 habe ich hier angefangen beim VfL Bochum, damals in der U12 als Co-Trainer und dann direkt ein Jahr später konnte ich dann als Trainer im U10 und darauf dann im U11-Bereich quasi starten. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass man sofort eine eigene Mannschaft bekommt. Aber da bin ich Alex Richter auch dankbar dafür, dass er damals diese Entscheidung getroffen hat. Genauso wie dann im Anschluss letztendlich in die U17 hochgezogen zu werden als Co-Trainer und weitere Aufgaben letztendlich mir gegeben wurden.
Das ist eine gute Geschichte. Man hört ja sonst immer von Spielern, der hat so den ganzen Nachwuchsbereich durchlaufen, ne? So ein Leon Goretzka oder sowas. Bei dir ist es ja quasi ähnlich. Du hast dann quasi auch den ganzen Nachwuchsbereich hier durchlaufen und bist dann bei den Profis gelandet irgendwann.
Ja, genau. Also nicht nur, und zwar in verschiedenen Bereichen, muss man auch sagen. Also ich war von Koordination U9 bis U14, als Alex letztendlich für den oberen Bereich ist, war ich zuständig für die Mannschaftszusammensetzung, Trainerzusammensetzung, im Scouting-Bereich, eben die Kooperationsvereine, Leistungsdiagnostik letztendlich dann dazu gekommen und seit 7 Jahren eben die Chance oder vor 7 Jahren die Chance bekommen, bei den Profis dann mit der Leistungsdiagnostik und Datenanalyse zu beginnen. Und seitdem bin ich da.
Du hast ja in der Zeit auch den einen oder anderen Namen kennengelernt. Bestes Beispiel ist jetzt vielleicht Dimi Gramotzes, Jan Sievert, also gestandene Profi-Fußballtrainer. Da kann man schon sagen, das Talentwerk ist irgendwie schon so ein Sprungbrett, ne? Nicht nur auf dem Platz, sondern dann auch daneben.
Auf jeden Fall, und ich glaube, das ist ja auch das Ziel des Vereins, dass letztendlich nicht nur Spieler, sondern auch Trainer oder Mitarbeiter gefördert werden. Ne? Wenn man überlegt, letztendlich ist Niklas Honnett ja auch aus dem Nachwuchs jetzt als Videoanalyst bei uns. Und ja, daher.
Guck mal, gilt für uns beide doch auch. Wir haben auch erst genau. Mit der.
Das stimmt, ich weiß. Du warst damals unser Ansprechpartner, wenn es um Medienarbeit ging.
Ganz genau. Ich kenne uns schon ein paar Jährchen.
Richtig.
Ja, ganz genau. Ja. Aber dieser allererste Kontakt nochmal, um darauf zurückzukommen, zum VfL. Da warst du halt noch Student an der RUB. Mhm. Der VfL hat ja eigentlich schon immer eine gute Beziehung zur Ruhr-Uni. Wie kam dann so der erste Kontakt zustande? Hier, Reggie, hast du nicht Bock, bei uns zu arbeiten?
Ja, letztendlich klassisch über den Fußballdozent Adam Fritz. Der der erste Ansprechpartner logischerweise ist vom Nachwuchsleiter oder vom Vereinsseite, wenn es um sowas geht. Und der hat dann einen Kumpel von mir und mich gefragt, so wie sieht's aus, der VfL Bochum braucht noch Trainer, hattet ihr Interesse? Klar, natürlich. Und dann weiß ich noch, dann sollten wir ein Probetraining machen, also als Trainer sozusagen. Und das war damals mit der U16, mit den Spielern wie Leon Goretzka unter anderem oder Selim Gündüz. Und das Selim kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil der halt sehr, sehr auffällig damals schon war. Und da hatten wir dann das Probetraining und dann hat das wohl ganz gut gepasst, haben ein Thema bekommen von Alex, was wir dann letztendlich trainieren sollten. Und es hat dann sofort geklappt und eine Woche später war ich dann hier und ging dann quasi los.
Klingt ich erinnere mich an dieses Siegerfoto auch von der RUB-Hochschulmannschaft, die du gerade angesprochen hattest. Und da konnte man, glaube ich, auch schon sehen, dass du nicht der einzige VfL-Mitarbeiter, also aktuelle bist, sondern da waren schon noch so ein paar andere, ne? Auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, oder?
Wer war da dabei? Ja, also unser Capitano damals, Josti, das war auch immer unser Kapitän, der war dabei, Pascal Langer, Kalli, der blonde Engel, war dabei, Kluy, Andreas Kluy, Kluivert, wie wir ihn genannt haben damals, war dabei. Und ich weiß gar nicht, wer war. Marco Knob war damals noch bei uns, der auch hier gearbeitet hat. Und auch noch ein paar andere namenhafte Spieler, die jetzt quasi in anderen Vereinen sich ganz groß oder beziehungsweise Namen gemacht haben.
Ja. Also diese Zusammenarbeit mit der RUB, die scheint auf jeden Fall Früchte zu tragen. Wir haben, wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche Bereiche, mittlerweile Vermarktung, Veranstaltung und so weiter, alle dabei. Also irgendwie sind die Jungs dann in ganz unterschiedlichen Bereichen in meinem VfL gelandet.
Ja, meiner Meinung nach auch richtig so. Ne? Also wir haben ja auch vor 3 Jahren eine Kooperation mit der Ruhr-Uni aufleben lassen wieder, weil ich der Meinung bin, dass so zwei großartige Institutionen einer Stadt einfach zusammenarbeiten müssen. Und das versuchen wir eben so gut es geht dann letztendlich auch auszuleben. Und haben ja auch zum Beispiel die sportmotorische Untersuchung, sportmedizinische Untersuchung an der Uni. Oder auch wenn es um irgendwelche Bachelorarbeiten oder Datenverarbeitung oder was auch immer, da ist dann natürlich die Zusammenarbeit schon da.
Das heißt, dass das so wieder ein bisschen enger wurde, das hast du auch forciert hier beim VfL, diese Zusammenarbeit wieder mehr
entsteht? Da habe ich zum Glück auch letztendlich die Rückendeckung von der Vorstandschaft, vor allem vom Sesi letztendlich dann auch bekommen, um diesen Schritt dann auch zu machen. Und habe dann beide Seiten, weil ich natürlich halt logischerweise die Dozenten, das ist immer ganz witzig, weil man mit denen jetzt auf einmal so per Du ist, dann zusammengeführt und haben da ein Konzept entwickelt und versuchen das eben auszuleben.
Sollen wir mal den nächsten Punkt ansprechen oder hast du noch eine Frage, Daniel?
Hau raus.
Okay, dann
Trikottausch.
Machen wir, wie Atta sagt, den Trikottausch und wollen uns, haben wir natürlich alles schon ein bisschen angeschnitten, aber wollen uns auch deinem privaten Leben noch mal ein bisschen mehr widmen. Du hast es schon kurz angesprochen, aber noch nicht so richtig. Also du bist geboren im Kosovo.
Richtig.
und mit 10 Jahren dann nach Deutschland gekommen.
Genau, wir sind 93 nach Deutschland geflüchtet, muss man sagen. Es fing ja damals schon an da mit den Unruhen. Ein paar Jahre später war dann Krieg dort. Und meine Eltern haben unsere Kinder oder die Kinder uns quasi eingepackt und auf nach Deutschland.
Ja. Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe noch 3, also eine Schwester und 2 Brüder. Ich bin der Älteste. Und mit 10 Jahren kann man das schon ganz gut begreifen. Mhm. Und vor allem im Nachhinein dann letztendlich war das schon, wo ich dann ab und zu so darüber nachdenke oder wenn es eben zu so einem Gespräch kommt, dann ist das schon nochmal krass, muss man sagen.
Ja. Ja. Also du wurdest da aus deinem kompletten Umfeld vom einen auf den anderen Tag rausgerissen. Und wie war das dann? Wie ging das vonstatten, dass ihr nach Deutschland gekommen seid?
Ja, ganz klassisch, wie man es, was nicht ganz klassisch ist, ist übertrieben, aber letztendlich ab in den Bus und dann durch die ganzen Länder bis nach Tschechien und dann versucht man dann irgendwie in Deutschland reinzukommen. Ne? Also man braucht ja jetzt nicht drum herum reden, das war jetzt nicht legal. Man kann ja nicht einfach hier einreisen, sondern wir haben versucht, durch den Wald da durchzukommen. Beim ersten Mal haben sie uns auch erwischt und letztendlich dann nach einer Nacht im Zoll dann wieder zurückgeschickt. Und ja, waren dann kurz davor, waren noch ein paar Tage dann da und dann meinte mein Vater, okay, wenn morgen fahren wir wieder zurück, soll nicht sein. Und dann mitten in der Nacht ging es auf einmal los, das kann ich mich noch dran erinnern, da hat es geklopft und gekracht und dann ging es los und dann haben wir es geschafft, letztendlich dann rüberzukommen durch einen kleinen Spaziergang durch den Wald und auf der anderen Seite dann wieder quasi ab ins Auto und dann nach Stuttgart, nach Esslingen, wo wir quasi Verwandtschaft hatten und dann quasi das unsere erste Anlaufstelle okay. war. Ja, und dann meldet man Asyl an und dann wird man letztendlich von einer Herberge zur nächsten gebracht, wobei wir Glück hatten. Wir wurden nur nach Offenburg und dann nach Freiburg und dann direkt 2 Wochen später quasi in die Wohnung nach Grafenhausen, wo meine Eltern heute noch leben, aber nicht in der Wohnung.
Mhm. Okay. Das heißt aber auch, ihr hattet wirklich nur das Allernötigste dabei, jeder einen Rucksack und
also, ja, ganz habt genau.
komplett von vorne angefangen.
Viel mehr kannst du ja nicht mitnehmen, vor allem ich war, wie gesagt, 10, bin der Älteste, da mussten meine Eltern auch schon mal die Kleine, also meine Schwester und mein Bruder dann, die ja jeweils 2 bzw. 4 Jahre jünger sind, dann auch nochmal tragen, was auch viel mit Gepäck war, nicht,
nicht klar. Also Deutschland war schon das Ziel von deinen Eltern, weil ihr auch Verwandtschaft hier hattet?
Genau.
Ja. Aber du kanntest die Sprache oder konntest die Sprache wahrscheinlich noch gar nicht in dem Alter?
Nein, natürlich nicht. Wir kamen, wie gesagt, im Schwarzwald an, in Grafenhausen. Das ist ein schönes Dörfchen, das liegt bei 900 bis 1000 Meter. Es gibt eine Schule in dem Dorf, 2500 Einwohner, und es gibt die eine Schule in dem Dorf. Und da bin ich heute noch dankbar, dass ich quasi in der 5. Klasse, als ich dann letztendlich da eingestiegen bin, viel mit mir und noch mit einem anderen, der die Sprache nicht beherrscht hatte, viel mit uns dann letztendlich Deutsch gesprochen oder geübt wurde. Da gab es halt keinen Sportunterricht, keinen Musikunterricht oder sowas, sondern eben nur Deutsch, damit man dann letztendlich schnell Anschluss findet. Und das war dann tatsächlich auch so, dass man dann, ich meine, als Kind lernt man sowieso ein bisschen schneller die Sprache auch. Und darüber bin ich heute noch dankbar, dass sie da diesen Weg gewählt haben und wir dann letztendlich schnell Anschluss finden konnten auch. Wobei der richtige Anschluss kam natürlich, wie es so oft ist, durch den Sport, durch den Fußball.
Okay, also Fußball quasi als Integrationsmöglichkeit, ja?
100%, auf jeden Fall.
Das heißt, du bist dann also mit 10 angekommen, dann bist du wann in den Fußballverein da unten eingestiegen?
Quasi in dem Jahr noch, obwohl ich das gar nicht wollte, aber meine Eltern waren spazieren und wie gesagt, also du hast keine Freunde und gar nichts und meine Eltern waren spazieren und haben dann irgendwelche Kinder Fußball spielen sehen und es war wohl ein Fußballtraining und haben gesagt, du gehst jetzt da hoch und fragst mal, ich hatte ja vorher nie Fußball gespielt, gehst jetzt da hoch und fragst, ob du mitmachen kannst und dann bin ich da hoch, habe mitgefragt und war ein bisschen überrascht, dass ich sofort mitmachen sollte. Hatte nur eine Jeans an, aber dann habe ich da mitgemacht und seit dem Tag an habe ich dann quasi dem Fußballverein war ich zugehörig und habe dann letztendlich meine ganze Jugend in diesem Verein dann gespielt.
Cool. Das sind schöne Geschichten so, ne? Also hört man ja immer wieder, dass das dann durch den Sport ganz gut klappt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war, also ohne Sport, weiß ich nicht, ob das so gut geklappt hätte. Ja, also das hat aber auch alles gepasst, nicht nur der Sport, aber auch die Clique, die man dann eben im Dorf doch nochmal ein bisschen anders hat als vielleicht in der Stadt, die da auch einen irgendwo ja nicht nur auffängt, sondern auch irgendwo vorantreibt. Wenn ich überlege, dass unsere Clique, wir waren 16 Jungs, davon sind jetzt 4, die einen Doktortitel haben und alle anderen halt auch irgendwo Lehrer oder sonstiges sind, dann zeigt das schon allein den Hintergrund.
Mhm. Ja, apropos Respekt. Lehrer, du warst auch mal Lehrer, ne?
Ja, tatsächlich habe ich auch an der Schule gearbeitet, hier an der Graf Engelbert in Bochum, aber auch an der Pestalozzi-Realschule in Wattenscheid, eben neben dem Studium. Habe ich Sport unterrichtet und ja, war auch ganz cool, ganz witzig.
Schön. Aber nichts für die Dauer, oder hast du gesagt, das könnte auch mein Beruf fürs Leben sein?
Ja, ich habe ja jetzt letztendlich nicht auf Lehramt studiert, sondern nur Sportwissenschaft und von daher war das dadurch, dass ich in Bochum oder beim VfL letztendlich die Chance bekommen habe, mein Traum bzw. den Fußball irgendwie als nicht nur als Hobby, sondern als Beruf irgendwie auszuführen, war das eigentlich schnell klar, dass ich das sein lassen werde.
Okay, ja gut, Pädagoge ist man bei einer Fußballmannschaft ja eigentlich auch immer als Trainer, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja klar. Also nicht nur Pädagoge, sondern letztendlich auch Psychologe, Soziologe,
Papa. alles in einem,
je nachdem, mit welchem Alter es man zu tun hat.
Ja. Ja. Lass uns nochmal auf deine dann neue Heimat im Schwarzwald blicken, denn es hat ja fußballerisch auch ganz gut geklappt. Du hast ja jetzt nicht nur so ein bisschen nebenbei gekickt, sondern hat auch ganz gut funktioniert. Ne? Ich meine, man geht ja auch nicht umsonst dann hinterher in die Uni-Hochschulmannschaft und holt da den Titel. Du warst oder bist Stürmer.
Ich habe hier links hinten angefangen und habe mich nach vorne gearbeitet.
Sei nicht das andersrum,
oder? Oder vorne stehen geblieben. Dann habe ich gesagt, komm, bleib direkt vorne. Dann habe ich direkt vorne aufgestellt. Ja, und wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, in der Jugend immer in dem Verein in Grafenhausen gespielt und wurde dann letztendlich sehr früh schon hochgezogen als 17, 18-Jähriger dann in die erste Mannschaft, wo ich dann ein paar Mal gut stand und die Bude getroffen habe. Und dann letztendlich andere Vereine dann aufmerksam geworden sind. Das geht dann ganz schnell, wenn einer da über 30, 40 Tore schießen, dann ist es auch egal, welche Liga, dann wird das natürlich medial so ein bisschen aufgegriffen. Und dann gibt es eben dann die umliegenden Vereine, die auch rar sind, aber die nun mal da sind, wie zum Beispiel Villingen, FC 08 Villingen.
Ach, die jetzt gegen Schalke gespielt haben.
Genau, genau. Genau. Und wo ich dann letztendlich auch gelandet bin.
Okay. Ja. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gequatscht und du meintest, mal gucken, wie ihr so recherchiert habt. Wir haben uns so ein paar Zahlen hier notiert. Torschützenkönig 2003, 32 Buden. Torschützenkönig 2007, 23 Tore. Das war in der Landesliga?
Genau, das war das Jahr, als ich hier in Bochum angefangen habe zu studieren und wo ich dann jedes Wochenende gependelt bin. Und jetzt kann ich das sagen, ist ja verjährt. Da wird mir der Trainer auch nicht mehr böse sein. Da habe ich angegeben oder gesagt, die wollten natürlich, dass ich fit bin und trainiere. Und habe dann angefragt, aber es hat nicht funktioniert, aber ich habe dann gesagt, das läuft, dass ich bei Wattenscheid trainiere. Aha. Und habe aber letztendlich nur in der Uni letztendlich da ein bisschen Fußball gespielt oder mit der Unimannschaft, aber auch natürlich nicht regelmäßig trainiert und hat aber ganz gut geklappt, weil, wie gesagt,
23 Tore, mein Gott.
Ja, ohne, muss man erstmal machen, ne?
So die 3 Monate ohne Training nur spielen.
Ja,
das ist eigentlich der Traum.
Aber gut. Genau, und nur spielen, nicht trainieren, das ist ein ganz gutes Stichwort, ne? Jan, denn es gibt ja jetzt bald.
Also ich war schon einmal beim Training.
Ach so, ja, das habe ich noch nicht geschafft. Es gibt ja bald hier eine Betriebsmannschaft und der Kader ist ziemlich groß und wir haben deinen Namen auch darauf entdeckt.
Ja, ich war einmal zufällig oben im Nachwuchs Trakt und dann wurde ich direkt verhaftet sozusagen.
Ja, richtig so. Irgendwer muss uns ja nach oben schießen.
Ja, und bin mal gespannt, wann es passt, zeitlich auch, weil natürlich wir unsere Hauptarbeitszeit irgendwie am Wochenende haben, logischerweise. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich dann mal dabei sein kann. Ich habe schon einiges gehört, dass es da echt cool zugeht.
Der erste Training war auf jeden Fall vielversprechend.
Ah, okay. Große Ambition. Ja, wir schauen mal. Also es wird auf jeden Fall eine spaßige Sache mit Sicherheit.
Ja,
also so ganz Fußball spielen lässt man natürlich nicht sein. Ne? Also da jetzt in der Mannschaft, aber man sieht dich auch halt immer so im Trainingslager vor allem, wenn dann irgendwie noch ein bisschen Fußball, Tennis gespielt wird und so, da bist du immer mittendrin. Also die Kugel am Fuß muss aber auch noch sein, ne?
Ja, das hat, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Letztendlich, selbst wenn ich ein iPad habe, was ja irgendwo mein Hauptjob ist, habe ich irgendwo noch einen Ball am Fuß. Ja, darf nicht fehlen, natürlich. Ja. Hab das gerne, mach das gerne. Natürlich weiß ich, dass mein Zenit längst überschritten ist. Aber wenn man mal irgendwie mit den Jungs dann vor allem so ein Spaßtraining mitmachen kann, dann ist das schon echt, echt cool.
Ja, und jetzt, wenn du wieder ein bisschen reinkommst, dann kommt der zweite, dritte, vierte Frühling bestimmt nochmal.
Wer weiß. Wer
da
weiß.
Geht noch was.
Kommt drauf an, was für Zuspieler ich habe, Hansi. Ja,
ich werde wahrscheinlich zu weit hinten spielen, um dich bedienen zu können.
Langer Huf in den Lauf,
genau.
Kuschutani, den
ja, Rest kriegen wir schon, ja. Sonst Doppelspitze, Zendrowski, Kuschutani.
Oha.
Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, schauen wir mal. Ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo da auf dem Platz. Genau. Strafraumstürmer à la Gerd Müller hat mal die Badische Zeitung über Recep Kuschutani geschrieben. Warst du so einer in der aktiven Zeit?
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht viel gelaufen.
Ist nicht schlimm.
War eher so, dass ich dann, wie gesagt, so Hände raus, ein bisschen Popo raus und dann könnt ihr mich anspielen. Ich mache dann schon irgendwas, so kurze Drehung. Also wirklich, wie gesagt, so auf im Strafraum war ich zu Hause.
Ja, aber die brauchst du auch. Irgendeiner muss ja auch das Ding da über die Linie drücken, ne? Sonst bringt ja die beste Vorlage nichts.
Das stimmt.
So ist das.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir drücken den letzten Knopf für heute, den vorletzten.
Ja, ist heute schon Weihnachten.
Und da weißt du, was das bedeutet. Du hast uns auch wieder was mitgebracht. Wir sind gespannt.
Ja.
Ach, meine Lieblingskategorie.
Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist nichts Persönliches, aber eine Idee vielleicht für euren bald stehenden Raum hier. Jetzt frage ich euch mal was. Also ich habe hier einen Original-Pulsgurt eines Spielers.
Also dieser ominöse rote, den man
genau,
hier immer sieht.
Genau, der ominöse rote.
Genau.
Ja, genau. Der ein Dauerbrenner ist und wahrscheinlich mit die meiste Distanz zurückgelegt hat.
Ja, es kann nur einen geben, oder?
Das muss der Capitano sein.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ganz genau.
Oh, schön.
Mit Unterschrift und Widmung von Toto. Und seinen Gurt, der ja, komischerweise auch nie kaputt geht. Also es gibt Gurte, die kaputt gehen, aber bei ihm ist es so, dass ich irgendwann einfach sage, komm Toto, du kriegst jetzt einen neuen, weil das reicht jetzt. Und das haben wir eben vor kurzem gemacht und dann dachte ich, das passt ganz gut.
Ja, Weltklasse.
Da freuen wir uns sehr.
Vielen Dank dafür.
Ja,
Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ne? Es kommt zu dem reich üppig gefüllten Gabentisch.
Genau, Zollis Schuhe, Reisis Aufstiegspulli und jetzt ist auch der Capitano da. Ja, wunderbar.
Genau.
Reggie, vielen Dank
dir
dafür.
Gerne, sehr gerne.
Dann sind wir am Ende unseres schönen Podcasts. Wir haben ziemlich genau eine Halbzeit voll gemacht. So ist ja auch der Plan. Dann bleibt uns nur, uns herzlich zu bedanken. Es war sehr schön und aufschlussreich. Ich hoffe, die Fans, die draußen zugehört haben, wissen jetzt so ungefähr, was du hier alles machst.
Genau. Das ist einiges. Das haben wir gehört.
Auf jeden Fall,
ja. Ja, Reggie, vielen Dank für den Besuch.
Danke dir.
Danke euch auch.
Vielen, und
vielen
schönen
Dank.
Tag noch.
Danke, euch auch.